have a king. Funky donkey. Yeah.
Herzlich willkommen im Flowin Podcast «Unsere Vision, deine Inspiration», der Pfarrer von der Gemeinde Schweiz, Kurt Vogt. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's dir, Kurt?
Ich bin zufrieden und ich freue mich, dass Weihnachten kommt und entsprechend die Adventszeit vorbei ist. Weil ja. Ich bin ziemlich ein ungeduldiger Mensch.
Okay, ja, es gibt ja einiges zu tun, nehme ich an, für dich.
Ja, und ich habe früher als Kind, meine Mutter hat mir einmal Kerzen gegeben zum Anzünden am ersten Adventssonntag, weil ich ein gescheites Häuschen bin, habe ich damals gerade alle vier Adventskerzen anzündet, weil nach der vierten Adventskerze ist Weihnachten. Hat aber nichts genützt, ist nicht schneller gegangen.
Aber du hast die Adventszeit, findest du schon schön, oder?
Ich finde, die Adventszeit ist sehr intensive Zeit für sich selber zum Nehmen, zum Vorbereiten, zum sich Gedanken machen, damit Weihnachten wirklich auch passieren kann. Ich finde es eine schöne Zeit zur Vorbereitung. Ja.
Weißt du, was dein Vorname Kurt bedeutet?
Also Kurt kommt von Konrad und Konrad auf Deutsch heißt eigentlich der starke, große, kräftige Ratgeber.
Genau.
Von dem her. Und der Namenspatron von mir ist der Bischof Konrad von Konstanz.
Das habe ich herausgefunden, also ein germanischer, mutiger Ratgeber oder eben tapferer Ratgeber. Gehst du in Resonanz mit diesen Worten, jetzt auch bezüglich deiner Person?
Also ich denke, es hat schon viel auch mit mir eine Aufgabe zu tun, mit dem, was ich mache. Ich tue ja nicht entscheiden für die anderen, sondern die Idee ist, den anderen einen Ratschlag geben, damit sie den eigenen Weg finden können. Also ich gebe Möglichkeiten und dann muss sie entscheiden, was will ich jetzt wirklich für mich auch umsetzen, annehmen oder wo will ich mich verändern. Und von dem her stimmt der Name eigentlich schon. Ja.
Gibt es gerade ein Beispiel, das du teilen magst, weißt, wo es gerade jetzt ergeht, wo kannst du führen und sagen, hey, da habe ich jemandem Türen aufmachen können. Ob er sie dann aufstößt, ist immer der andere Bereich. Und ich kann immer sagen, wenn sie bei mir sind, in der Praxis, oder, sage ich immer, hey, ich kann die Türen aufmachen, aber du musst sie schon aufstoßen.
Also es gibt ein Ereignis, wo zum Beispiel Jugendliche mich schon gefragt haben, dass sie sagen, ausschlüssig, was für einen Beruf dass sie gehen wollen. Und dann sind wir ein bisschen durchgegangen, was sie gerne machen, auf was sie negativ reagieren, auf was sie positiv reagieren. Und anhand von diesen Sachen haben dann die Jugendlichen sich viele Sachen überlegt und irgendwann später sind sie gekommen. Ich bin dankbar für die und jene Anregung, weil das hat mir dann gesagt, ja, das andere, das ist kurzfristig gedacht, aber langfristig wird das für mich stimmen. Ja.
Hast du auch mal so eine Anregung bekommen, als du noch Bub gsi bist oder jugendlich?
Also ich habe natürlich die Anregung bekommen damals, wo ich bin Ministrant gsi und der Pfarrer hat immer ein bisschen drum herum gewurschtelt, du könntest doch einmal Theologie studieren und ich, ja, nein, das will ich nicht und so. Und dann ist der Lektor einmal ausgefallen und dann hat er gesagt, so, und jetzt kannst du die Lesung machen. Im Gottesdienst. Und ich bin völlig unvorbereitet gewesen und dann habe ich gesagt, ja sicher, ja. Und dann hat es dermaßen viele positive Reaktionen gegeben, dass es mir die Angst genommen hat, vor anderen Leuten zu reden. Und so sind dann für mich auf einmal ganz verschiedene Türen aufgegangen. Und ich sage, hoppla. Ja, man kann sehr vieles anderen Leuten eben mitgeben und das ist wesentlich für mich auch beiträgt, dass ich dann später auch der richtig eingeschlagen bin, von Theologie studieren, so von dem her. Und das ist, die Anregung ist vom Pfarrer rausgekommen. Er hat gesagt, der Lektor ist nicht da, aber jetzt kommen wir machen endlich und jetzt tue nicht so dumm.
Ja.
So redet man in unserem Dialekt bei mir daheim, weil ich bin Liechtensteiner und wir reden nicht unbedingt mit der sanften Sprache, wir reden eher klar und deutlich.
Ja, so ein bisschen ein Schupf ins kalte Wasser, aber zwischendurch finde ich, wenn er liebevoll gemeint ist, auch kann das sehr kraftvoll sein. Und eben, wie man jetzt gemerkt hat, jetzt tauchen die Zeit in deine Geschichte, sehr wegweisend gewesen. Wie würde dein bester Freund, deine beste Freundin dich bezeichnen, beschreiben? Wie bist du?
Also meine beste Freundin oder Freunde würden sehr wahrscheinlich sagen, hilfsbereit und zuverlässig. Und man kann sich aufs Wort verlassen. Wenn er etwas sagt, dann gilt es. Und ja, ich denke, so würden die meisten Freundinnen und Freunde, die ich mich an und für sich betitle.
Ja. Schöne Worte. Wir gehen ein bisschen tiefer. Ich stelle gerne so ein bisschen für mich sind Sinnfragen. Wer bist du und warum hast du das Gefühl, bist du hier auf die Erde runtergekommen, raufgekommen, reingekommen, wie man es auch nennen
will? Also ich habe 8 Geschwister. Und von diesen 8 Geschwistern und mir ist jeder komplett anders. Und ich bin der zweitjüngste. Und für mich hat das halt dann immer Frage gehen nach oben schauen, also zu den älteren Geschwistern. Warum machen die das und so? Und dann stellt man halt dann fest, die Grossfamilie, jeder hat ein bisschen andere Talente und Fähigkeiten. Und das hat dann bei mir da dazu geführt, dass ich eigentlich dann schon festgestellt habe, ja, komisch, jeder hilft dem anderen irgendwie. Der eine ist handwerklich begabt, hat dem geholfen, dieser Sache. Der andere hat mehr intellektuell etwas im Hut gehabt. Die Schwester, die eine eher auf Feinfühligkeit oder pflegerisch. Und man merkt, es gehört eigentlich alles zusammen. Und immer wieder der Gedanke, halt, man ist eigentlich da, um einem anderen zu helfen. Und weil der andere glücklich wird dabei, kann man auch selber glücklich werden und ist entsprechend hat man auch einen Sinn drin. Also ich mache nicht etwas für mich, sondern ich mache etwas für die anderen und wenn es den anderen auch Freude macht, dann bin ich selber auch zufrieden und glücklich, weil ja, dann habe ich etwas mit meinen Sachen, wo Gott mir auch gegeben hat, etwas angestellt und etwas auch gemacht und es nützt nichts, Talent haben und nichts damit machen. Ich kann nicht Instrument spielen. Aber ich denke manchmal, was nützt jemand, der ein Instrument spielen kann, aber der spielt das nicht und hat das Instrument bei sich daheim im Schrank, hat niemand etwas davon. Von dem her. Und ja.
Wie war das gewesen, 8 Kinder? Also gerade jetzt, du hast jetzt einen schönen Anspruch, ich meine, da hat man ja auch Gelböckler, nehme ich an. Wie war das, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen?
Also, ich habe einen jüngeren Bruder und eben gesamthaft sind wir halt 9 Geschwister, plus 1 gibt 9. Ja. Aber von dem her, man hat Schönheit in der Grossfamilie, man hat immer andere Zusammenhänge. Das heisst, einmal hat man mit den Jüngeren etwas gemacht, einmal mit den Mittleren, einmal mit den Älteren. Und die älteren Geschwister, die sind natürlich zum Teil fast schon halb älter für uns gewesen, oder? Also die sind 10 Jahre älter gewesen und ich meine, als 4-jähriger Butzker, 15-jährige ältere Schwester, das ist fast eine Mutter für einen. Und dann hat man natürlich unterschiedliche Sachen wahrgenommen. Und man hat sehr profitieren können, was die älteren Geschwister zum Beispiel vorbahnet haben. Also nehmen wir das Beispiel vom Ausgang. Meine älteren Geschwister haben mir manchmal gesagt, wir müssen daheim diskutieren, wie lange dürfen wir in den Ausgang. Wo ich in das Alter reinkam, da hat man nicht mehr diskutiert. Das war selbstverständlich. Man geht in den Ausgang und irgendwann kommt man wieder zurück zu der Zeit, wo man gesehen hat. Fertig. Aber es ist spannend, weil man hat abwechseln können. Und ich konnte mit dieser Person oder mit diesen Geschwistern krachen und dann für miteinander sehr friedlich, dann wieder mit allen friedlich. Und man konnte dann so sich auch reiben. Und durch die Reibung heisst, da gibt es Wärme, aber man lernt sich besser kennen und entsprechend, wenn man sich besser kennenlernen tut, kommt man auch weiter. Und kann sich weiterentwickeln.
Mhm. Was ist so prägend gewesen, was du mitgenommen hast, wo du immer wieder vorgekommen ist im Leben, wo du gesagt hast, hey, das habe ich dann mal lernen dürfen?
Also das Lernen, das ich dürfen, ist, dass es ist immer jemand für den anderen ein bisschen da gewesen. Mhm. Das ist für mich schön gewesen. Es ist nie in unserer Familie jemand komplett allein gewesen. Auch wenn man zum Teil Blödsinn gemacht hat und alle fast verrückt. Aber irgendwann ist einer gekommen und hat einen wieder gehabt und hat einen wieder zurückgeholt in die Gemeinschaft, wenn man so sagen will. Oder? Und das ist für mich schön, dass man merkt, man ist dem anderen eben nicht gleichgültig. Der andere bedeutet einem selber etwas und ich bedeute dem anderen etwas. Mhm. Das ist auch ein Gedanke, der in heutiger Zeit sehr wichtig ist, das Bewusstsein haben, ich bedeute etwas einem anderen Mitmensch. Und wo wir heutzutage leider immer mehr verlieren tun, durch die Anonymisierung, die sozialen Medien, die ja, in meinen Augen gar nicht so sozial sind, oftmals das Gegenteil bewirken. Und dann heisst das halt, wie bringe ich das wieder zurück, dass der andere wirklich merkt, er ist nicht allein, er ist treit, er hat Leute, die ja, das Ohr geben oder schlicht und einfach eine Umarmung geben. Gut, heutzutage darf man das theoretisch fast nicht mehr sagen, dann heisst es schon gleich, man dort etwas anstellen. Mhm. Aber das Geborgenheitsgefühl, wo jeder Mensch braucht. Mhm. Es gibt ein schönes Bild, das wir im Studium noch gelernt haben, das war ein brutaler Versuch gewesen. Auch noch dazu mal in England, da hat man Kleinkinder genommen, Babys, und aus Waisenhäusern, und dann hat man die unterschiedlich ernährt. Das heisst, die einen sind ernährt worden nur Nahrung, ohne Körperkontakt. Die anderen Nahrungsaufnahme und während der Nahrungsaufnahme Körperkontakt. Und die dritte Gruppe Nahrungsaufnahme, Körperkontakt während dem und zusätzlich Körperkontakt, Reden, Aufmerksamkeit. Und der brutale Versuch war, welche von dieser Gruppe von Kindern dort sich besser entwickeln. Mhm. Und die erste Gruppe, die nur Nahrungsaufnahme hatte, ohne Körperkontakt, ohne Reden, die Kinder sind alle relativ schnell gestorben. Mhm. Die mittlere Gruppe ist verhaltensauffällig geworden. Und die dritte Gruppe hat sich normal entwickelt, wie wir sagen. Und es ist für mich eines der eindrücklichsten Zeichen, was es für uns heisst in der heutigen Zeit. Und dann ist eben, jetzt mache ich halt den Sprung, und da gehört eben für mich Weihnachten. Jesus Christus kommt nicht für mich in die Welt und sagt, ich bin da, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Mhm. Sondern er sagt, ich bin da und ich will dir nachsehen. Und ich will, dass du von mir etwas überkommst und dass du treit bist, dass du gehalten bist. Und die Nähe und die Verbundenheit von Gott gegenüber uns, wo dann einfach da drin spielt.
Ja, du hast es schon angeschnitten, es geht im Podcast vor allem auch um Weihnachten. Und gleichzeitig auch um deine Person. Du hast es vorhin schon beschrieben, wie du inspiriert worden bist vom Pfarrer, damit du den Weg in die Theologie gefunden hast. Wie hat der Weg noch weiter ausgesehen, also in die Kirche rein?
Genau. Also wir sind bei uns daheim natürlich dann auch in die Kirche gegangen, nicht einfach nur wegen der Kirche. Weil bei uns im Dorf, wir haben ein Kino und ein paar wenige Vereine.
Darf ich fragen, Liechtenstein von?
Ich bin von Balzers.
Balzers.
Das ja. Grenzt gerade an den Luzistein. Ja. Und dann bist du in die Kirche gegangen und damals haben wir noch kein Handy gehabt. Hm. Und Fernseher ist bei den einen Familien langsam aufgekommen. Und bei uns hat das halt geheißen, du gehst in die Kirche und dann triffst du deine Kolleginnen und Kollegen. Und so haben wir sich in der Kirche getroffen danach, gedacht, oh, was machen wir heute Abend, was machen wir heute Mittag oder morgen am Sonntag oder heute am Sonntag. Und so war für uns die Kirche eine Selbstverständlichkeit gewesen, als Teil vom Leben, damit man miteinander Gemeinschaft machen und erleben tut. Und da drinnen eben auch vom Glauben nachher dann auch Kraft bekommen hat. Und darum haben wir auch einen ganz natürlichen Bezug, einen positiven Bezug zu der Kirche. Dann hatte ich halt gute Vorbilder, sei es von Lehrerinnen und Lehrern oder auf der anderen Seite dann auch von Priestern, die mit mir angefangen haben, über theoretische Sachen zu diskutieren. Also über Sinnfragen, warum das, warum Böses, Negatives. Und so hat es dann langsam dazu geführt, mit dieser Fragestellung, dass ich mich immer mehr gefragt habe, was steckt dahinter, hinter verschiedenen Sachen. Weil ansonsten bin ich sehr gehe ich auf eine naturwissenschaftliche Ebene. Mhm. Ich habe am liebsten Mathematik und Physik studieren. Ja. Und hinter Mathematik und Physik gibt es ja dann auch die Sinnfrage. Es gibt klar Naturgesetze, es gibt physikalische Gesetze, aber irgendwo kommt das Zeug her. Und so sind dann die weiteren Fragen gekommen, eben sogenannte Grenzfragen oder nach dem Urknall. Und dann hat man angefangen, entsprechende Bücher zu lesen. Und ist aufmerksam gemacht worden, du mach mal das oder schau mal dort. Und dann hat man gestaunt.
Was hast du so verschlungen an Büchern? Weißt du noch?
Oh, da musst du mich nicht mehr fragen. Nein, das wüsste ich nicht mehr. Ja. Nein, das wüsste ich nicht mehr. Aber das Lustige ist, dass jemand hat einmal gefragt. Also, das war dann auch das Alter vom sich verlieben. Mhm. Und dann hat man sich dann auch auf das Mal gefragt, ja, warum verliebt sich jetzt der Mann in die Frau? Ja, begründe das einmal. Ich kann auch wenn ich jetzt höre, wenn ich die Perle frage, warum willst du der oder die heiraten, habe ich von keinem einzigen eine Antwort über, die stichhaltig ist für einen Aussenstehenden. Mhm. Für die betreffende Person stimmt das, was man sagt, schon. Aber für einen Aussenstehenden, ja.
Wir sitzen hier gerade vis-à-vis vom Standesamt in der Schweiz und vorher, du hast es gesehen, ich bin gerade hingefahren, ist gerade ein Bärchen reingelaufen. Und ja, ich glaube, das sind dann grosse Fragen, warum geht man das Ehegelübnis ein. Du hast das zu Hunderten erlebt. Ist jetzt eine sehr direkte Frage. Hast du manchmal genau gemerkt und gespürt, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Und du darfst ja nichts machen.
Also, sagen wir es so, ich hatte schon Eheperle, wo nicht ich entschieden habe, sondern durch die Fragestellungen, sie sich das nochmal überleiten.
Okay, ja.
Und dann hat es geheißen, vor der Hochzeit, nein, wir haben abgesagt. Ja. Also zwei Beispiele, das eine war, für das sind die Ehedokumente auch da, die man ausfüllt, wo als Bärle sich schlicht und einfach nicht einig ist, will ich Kinder oder nicht. Und dann muss ich halt sagen, ja, aber das sollten ihr schon wissen, ob ihr ein Kind wollt oder nicht. Weil das ist ein Konfliktfall sonst. Mhm. Ein anderes Beispiel war, da hat Christin hat einen Muslim geheiratet. Und dann habe ich halt die Frage gestellt, ja, und das Kind, was wird jetzt das Kind? Und dann sagt sie, wie aus dem Kanonenrohr geschossen, ja, wieso stellen sie die Frage? Logisch, das wird der Christ. Und er, wieso? Logisch, ich bin der Mann, das wird ein Muslim. Und die haben dann auch sich entschieden, dass sie andere Wege gehen. Mhm. Also, sie muss entscheiden, aber man muss eine Frage stellen, ob das möglich ist, nicht möglich ist, ob man die Sachen miteinander bespricht oder nicht bespricht. Mhm. Und eben, das Reden gehört halt entsprechend auch dazu.
Unbedingt. Also, wir sind schon in der Profession, ja, für ein Schlusszeichen. was gibt es in dir?
Also, meine Aufgabe als Priester ist eigentlich, das Schöne, um den Leuten zu sagen, die Hilfe, die Gott uns gibt, ich darf dir weitergeben. Und ich darf entsprechend sehr viele schöne Sachen erleben. Menschen, die traurig sind, neue Hoffnungen bekommen. Menschen, die sich freuen, weil sie ein Kind bekommen oder eben bei der Ehe, die heiraten wollen. Und entsprechend halt die sieben Sakramente, die die römisch-katholische Kirche hat, wo ja die ersten drei sind, die Aufnahme Gemeinschaft, die sagen, hey, du bist nicht allein unterwegs und du kommst Kraft über. Und die anderen, die sagen, wenn dir etwas misslungen ist, dann hilft dir Gott, sei es in der Krankensalbung oder im Sakrament der Versöhnung. Oder dann eben, du bist auch eine Gemeinschaft im Dienst der anderen. Also Ehe heisst ja nicht, dass die andere Seite für mich da ist, sondern ich bin auch für die andere da. Oder Priester, ich bin für die anderen da und nicht die anderen sind nur für mich da. Und das macht es natürlich dann schon aus. Das Schöne vom, wo man erleben darf, in verschiedenen Lebensereignissen.
Würdest du dein Wirken als Pfarrer sogar als Berufung nennen?
Ich würde es schon sagen, also meine Neffen und ich haben einmal gesagt, Kurt, du hast einen schönen Job. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Job. Das heißt, der andere Neffe hat gesagt, du hast einen schönen Beruf. Und ich frage, wieso meinst du? Und dann sagt er, ja ganz einfach, Samstag, Sonntag arbeiten und 100% Lohn. Dann habe ich gesagt, ja du bist noch gut, Montag bis Freitag, was mache ich denn? Eben, nichts. Du kannst machen, was du willst. Und ich denke, Beruf heisst, ich mache die Arbeit und dann sind da so Grenzen gesetzt. Und Berufung heisst, nein, das wird eigentlich das ganze Leben umfassen. Mhm. Und ich bin nicht Pfarrer vom 8. bis 12. sondern ich bin das eigentlich das ganze Leben lang bin ich Priester von dem Herrn. Klar, meine Geschwister die sagen schon zwischendurch auch, Kurt, du weißt schon, dass du unser Bruder bist und nicht unser Pfarrer. Ja, das vermischt sich halt dann in der Verwandtschaft da drin. Ja. Aber von dem her sage ich, es ist eine Berufung und nicht einfach nur ein Beruf.
Wo holst du dir deine Inspiration? Das höre ich ja dann aus, wenn jeder, der mir gegenüber sitzt, sagt, es ist für mich mehr eine Berufung, dann kommt für mich automatisch das Wort von der Passion raus. Wo holst du dir die Inspiration oder die Passion für die Berufung?
Also ich sage, ich habe gelernt von meinem Vater und von meiner Mutter staunen können. Und zwar staunen über Natur, staunen können über einen Mitmensch und dann darin wahrnehmen, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Und das Staunen können heisst ja mit dem Sinn wahrnehmen, was überhaupt umeinander ist. Ein einfaches Beispiel, wo mein Vater ist gerne mit uns gewandert. Und das war nie ein Problem. Und dann ist er älter geworden und dann hat er seine Enkelkinder mitgenommen. Und die sind dann halt mit der Zeit davon gelaufen, weil er nicht mehr mögen und die anderen sind frisch im Blut gewesen. Und dann hat er immer gesagt, wartet einmal, kennt ihr das Blümchen da? Und dann haben die Enkelkinder dann gesagt, ja, nein. Und dann hat er sie aufgeklärt über das Blümchen. Und die Enkelkinder haben dann halt gesagt zu ihm, ja, Eni, so heisst es bei uns Grossvater, Eni, du darfst schon sagen, dass du nicht mehr magst. Wir wissen, dass wir staunen dürfen über das schöne Blümchen. Aber du darfst schon sagen, dass du nicht mehr magst, weil wir nehmen das auch wahr. Mhm. Dass du nicht mehr so bei Kräften bist. Und das ist für mich dann auch ein Bild vom Wechsel vom erfahrenen Mensch zum Jungen, wie das Aufmerksamsein wechselt auch. Oder? Mhm. Also er hat sie früher aufmerksam gemacht, und jetzt machen sie ihn aufmerksam, dass er auch zu sich selber schauen tut. Und das gehört halt für mich in Staunen drin. Ich denke, da in dieser wunderbar schönen Landschaft, man kann dermassen staunen über das, was da einem geht. Die Miete, der See, die Landschaft, die verschiedenen Pflanzen, die verschiedenen Tiere, ist ja so eine Reichhaltigkeit. Und das muss man aber warnen. Und unsere Gesellschaft leidet halt ein bisschen darunter, dass man das nicht mehr nimmt.
Mhm. Ich rede da gerne vom Anfängergeist oder Beginner's Mind aus dem Buddhismus, so das offene, neugierige durchs Leben gehen und sich am Morgen vielleicht auch wie so als Mantra innerlich sagen, ich weiss gar nicht, was es bedeutet. Ich sehe zum allerersten Mal einen Pfarrer. Oder immer wieder quasi das Blatt wieder auf Weiss wischen. Also jetzt in dem Fall, oder das Blümchen oder die Natur, oder dass man dann einfach immer wieder die volle Präsenz kommt und zum allerersten Mal vielleicht die Mieten anschaut, wieder, als hätte man sie das erste Mal gesehen. Und das kann man ja nachher auch ja, irgendwo ein bisschen herbeiführen, oder, wenn man ein bisschen mit dieser Absicht durchs Leben geht. Das höre ich jetzt so vor allem aus. Ich finde das mega wichtig und schön, wie du das jetzt erzählt hast mit dieser Geschichte auch.
Ja, man sieht sie auch, es geht ja dann weiter vom Staunen können. Ich kann ja das Gespräch führen, gerade wenn ich Fernseh-Radio-Diskussionssendungen anschaue. Da wird ja oftmals nicht darauf gewartet, was gegenüber sagt, sondern Person A wartet darauf, auf ein Stichwort vom Gegenüber, damit das Stichwort Möglichkeit ist, das, was man vorbereitet hat, zu sagen. Mhm. Aber staunen heisst, ich lasse den anderen ausreden, was er wirklich mir sagen will. Und wenn er das ausgeredet hat, dann reagiere ich auf das, was er gesagt hat oder sie gesagt hat.
Mhm.
Von mir, ja.
Du hast schon von Enkeln erzählt. Wie war für dich das gewesen?
Also Neffen und Nichten. Neffe, die Enkel sind vom Vater nachher. Ja. Ich habe keine Kinder.
Entschuldigung, ja, ich hatte auch noch ein bisschen...
Nein, das ist auch schwierig mit so viel, was ich habe.
Genau, danke. Hilfst du mir noch. Ja, wie war das für dich als Kind, Weihnachten zu erleben?
Ja, wir haben es bei uns daheim die Variante gegeben. Die Mutter hat Weihnachten hergerichtet. Und der Vater hat geschaut, dass wir die jüngsten Kinder dabei nicht stören. Das heisst, wir sind mit dem Vater in seinem Büro gewesen, oder dort, wo er gearbeitet hat, bis dann irgendwann das Telefon gekommen ist. So, jetzt ist es Zeit, jetzt dürfen wir daheim kommen. Und dann haben wir dürfen schöne Reihe und Glied vor der Zimmertüre dürfen stehen und auf das Mal hat es ein Glöckchen gegeben. Und dann hat es geheißen, oh, jetzt ist das Christkindli fortgeflogen. Und dann ist die Türe rein aufgegangen und dann haben wir dürfen alles bestaunen und für uns als Kinder ist immer im Ecke ist ein riesiger Christbaum gewesen, der die ganze Raumhöhe aufgefüllt hat. Und das ist für uns Kinderaugen natürlich ein sensationelles Erlebnis gewesen. So viel Kerzli, so viel Lichtli und schön ziert. Das ist eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen.
Ich kenne es auch noch so ein bisschen aus der Kindheit. Wir hatten unten auch eine Stube, im unteren Stock, wo die Eltern geschlafen haben und die Küche und die Stube. Das war mit einer Schiebtür getrennt und wir waren im oberen Stock bei unserem Zimmer. Und dann war die Stubentür nie beschlossen gewesen, die war einfach beschlossen gewesen und dann ist gewiss irgendetwas passiert. Oder? Dann irgendwann ist es ganz ähnlich, jetzt nicht mit einem Glückli, aber so jetzt heisst, jetzt dürfen wir runterkommen. Das Kind ist da gewesen und dann ist man in die Stube rein und weißt du, bist eben wunderschön dekoriert immer von meiner Mami jetzt noch. Und ja, so das Staunen, oder? Dann.
Ja.
Und der, ja, der Glaube, ich weiß nicht, wenn das aufgehört hat bei mir, Samichlaus und so weiter, aber ich habe das sehr schön in Erinnerung. So das Bild, das man irgendwo da kreiert, oder?
Ja, das andere ist natürlich bei uns nicht ergänzt. Danach hat man miteinander gegessen, ein einfaches Essen. Und dann hat man festgestellt, gehört man jetzt immer noch zu den Kleinen oder zu den Grossen? Weil dann ist es um Mitternachtsmess gegangen. Und wenn wir klein waren, dann haben wir dürfen oder müssen ins Bett und nicht dürfen in die Mitternachtsmess. Und wenn wir in die Mitternachtsmess dürfen, dann ist es ein Zeichen gewesen, so jetzt gehörst du auch schon zu den Grösseren.
Mhm.
Also da auch eine Weihnacht entsprechend ein Schritt nach dem anderen.
Mhm. Ja. Wo ist das Alter gewesen, dort an der Grenze? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, sagen wir so, mit etwa 11, so umeinander, mhm, wir dürfen in Mitternachtsmesse. Ja.
Etwas ganz Schönes. Also wir feiern so als Bild, wenn ich es kenne, wir haben immer um 24 schon auf dem Stoss oben gefeiert, weil meine Eltern eine Ferienwohnung haben, immer noch. Und dort ist auch die Kirche mitten im Dorf, auf einem Hügel oben im Stoss. Und früher hatte es halt wirklich noch viel Schnee gehabt. Und dann sind immer auf die, was ist es, ich glaube, 10:30 Uhr war die Messe am Abend. Du bist immer nach dem Essen, ist noch das ganze Dorf ist dort vorne gewandert. Und auf jeder Seite sind sie die Kirche rauf, wo beleuchtet war, in die Kirche raufgelaufen. Und das ist noch so, um jetzt was ein bisschen Hühnerhaut über ein ganz schönes Erlebnis gewesen. Am 24. dann, ja, wenn wir in der Kirche sind. Mhm. Wie hat sich in deiner persönlichen Art, Weihnachten zu feiern, wie hat sich das verändert im Laufe des Lebens? Oder was hat sich so am meisten verändert?
Also für meine Person ist natürlich aufgrund von meinen Aufgaben, die ich habe, ich bin im Normalfall am Heiligabend, bin ich eigentlich allein. Und weil ich einen Gottesdienst dann essen und dann wieder Gottesdienst, so. Und ich geniesse eigentlich in dieser Zwischenzeit dann die Ruhe für mich. Oder? Mhm. Und so hat sich das schon sehr verändert im Vergleich zu früher, wo ich eben in der Familie drin war und wir vieles miteinander gemacht haben. Und ich bin dann auf dem 25. am Nachmittag bin ich dann immer wieder eben zur Familie gegangen. Mhm. Das hat sich dann wiederum geändert, wo meine Eltern gestorben sind. Und meine Geschwister haben eigene Familien. Und dann hat sich eine neue Tradition herausgefunden oder entwickelt, dass wir uns nach Neujahr in der Familie so treffen. Und das gehört für mich dann eben auch zu Weihnachten dazu. Ja.
Gibt es Ritual? Du beschreibst es jetzt ein bisschen, das ist ja dann, wenn, also ein zeitlicher, klarer Ablauf, du bist dann allein, dann ist wieder Mess. Gibt es also ein Ritual, das dir Kraft gibt? So durch, es muss nicht mal unbedingt an Weihnachten sein, sonst wenn du Gottesdienst haltest.
Also wenn ich jetzt bei Weihnachten bleibe diesbezüglich, denke ich, gehört für mich dazu, irgendwann allein in Kirchen hineinsitzen. Und einfach die Stimmung von der Kirche auf mich wirken lassen und in aller Ruhe und Stille auch für mich beten können in dieser Umgebung drin. Und dann natürlich, sonst von der Ritual auch die verschiedensten Krippendarstellungen eben anschauen, die es gibt. Oder dann natürlich auch mit der Kerzensymbolik. Mhm. Und in der Kerzensymbolik drin, das Licht, wo eigentlich ein kleines, ja, es ist klein, aber das Licht hat dermaßen eine riesige Kraft, um Dunkelheit zu durchbrechen. Und dort das Spiel zu machen, sich auf das einzulassen wiederum und zu staunen, wie das kleine Licht. Ich habe einmal in meiner alten Pfarrei, allerdings war dort die reformierte Kirche, die hatten ein besonderes Ereignis am 24. Nachmittag. Die hatten den Christbaum mit elektrischen Kerzen und vorne durch natürliche Kerzen. Und die natürlichen Kerzen sind verbunden worden mit einer Zündschnur. Und das ist nur ein einziges Mal gegangen. Und das durfte ich einmal miterleben. Dann hat der Sakristan die Zündschnur angezündet. Und das ist aufgewandert, das Licht, und jedes Kerzli hat sich entzündet. Und das ist ein wahnsinniges, eindrückliches Ereignis gewesen, wo dann auch gesagt, ja, Jesus Christus kommt in die dunkle Welt hinein und es wird immer heller und heller und heller und heller und der Mensch schaut zu. Und darum, ich tue gern für mich Kraft holen, indem ich irgendwo hingehe oder irgendwo hinsitze, wo ich allein bin, wo ich Ruhe habe und einfach auf mich hören kann und in mich hineinlassen und dann eben in der Stille mich öffnen kann wieder. Ja. Mhm.
Schönes Bild, das du uns da gegeben hast. Wenn es jetzt mal nicht perfekt war, schon Weihnachten, wo es gar nicht perfekt war, und trotzdem, oder vielleicht gerade darum sehr bedeutend, ist da eine Geschichte?
Also ich hatte ein lustiges Erlebnis, als ich junger Vikar war in Winterthur. Und der Sakristan hat alles vorbereitet, Weihnachtskrippe, für einen Familiengottesdienst. Und 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn kommt er und sagt, wir haben kein Christkindli mehr. Das ist nicht mehr in der Krippe drin. Und mir, es kann doch nicht sein, bin ich schauen gegangen. Ja, was machen wir? Dann haben wir den Sack, der Haushälter durchgeläutet ins Pfarrhaus, ich soll schnell eine Puppe bringen, wo wir in die Krippe hineinschauen. Und dann ist der Gottesdienst angefangen. Und dann haben wir die Weihnachtsgeschichte gehabt. Und die Weihnachtsgeschichte hat es dann geheißen, und sie gebar einen Sohn. Und dann kommt das Kind aus dem Bank raus, geht führen zu der Krippe, nimmt die Puppe, die wir rein tun, in die Krippe, und schmeißt die aus der Krippe fort. Und kriecht hinter einen Christbaum und holt dort das richtige Christkindli führen, wo zu dieser Krippe passt. Und hat das schön sanft in Krippen hineingelegt. Und wir haben so blöd müssen schauen. Und ich habe dann das Kind gefragt, du sag mal, was hast du da gemacht? Und da sagt das Kind, Entschuldigung, Jesus Christus ist jetzt auf die Welt gekommen. Und nicht schon so früh. Und das ist zudem das Falsche. Und jetzt ist das Richtige drin. Ich habe das so eindrücklich gefunden von dem Kind, wo zum Ausdruck bringt, Gott kommt zu bestimmten Zeiten. Und nicht einfach nur dann, wenn der Mensch will. Und es muss eben auch passend sein. Und das sind eben Kinder. Und das finde ich, ist auch für mich ein Bild, das ich immer wieder vor Augen habe. Mhm. Und das ich sehr schön finde. Und auch die Ehrlichkeit von dem Kind. Und das den Mut zu haben, was das Kind gemacht hat.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht gehabt.
Ich auch nicht. Definitiv.
Ja.
Wenn du jetzt die Weihnachtsgeschichte nicht als Pfarrer erzählst, sondern als Mensch, worum geht es im Kern?
Eigentlich zeigt uns der Herrgott, wir Menschen sind dermassen wichtig und schön, dass derjenige, der die Welt uns geschenkt hat, selber Mensch wird. Für mich ist Weihnachten nicht Konsum und, sondern ich darf Mensch sein und ich bin etwas Besonderes. Und ich darf für meine Mitmenschen auch zu einem Geschenk werden. Und das ist für mich wesentlich für Weihnachten. Und ich sage, Jesus Christus kommt ja aufgrund von dem für uns, weil er sagt, du bist mir nicht gleichgültig als Mensch, ich will, dass du glücklich und zufrieden bist. Und was ja viele dann auch vergessen, gut, jetzt rede ich dann wieder als Pfarrer, wir machen ja nicht Geschenk um das Geschenk willen, sondern eigentlich um Freude mit jemand anderem zu teilen. Und das geht in unserer Konsumgesellschaft und unserer Hektik vom Advent oftmals vergessen.
Mhm.
Ja.
Warum glaubst du, dass die Geschichte jetzt seit über 2000 Jahren immer noch mit der Krippe, mit dem Kind in der Krippe, mit den Gesandten, die gekommen sind, dass die Menschen doch immer noch so berührt, oder du hast es jetzt zwar, ich meine, man sieht es, also man kann es aktuell erleben, oder geht es wirklich um die Geschichte oder geht es um etwas anderes, und gleich gibt es sicher Leute, die wirklich ganz viel noch aus dieser Ursprungsgeschichte rausholen, also man sieht überall Krippen, jetzt auch wenn du da in der Schweiz rausfährst oder auch bei mir im Quartier jemand ganz schön im Rasen raus und das beleuchtet, leider ohne Schnee, ist noch schöner, wenn es ein bisschen weiss wäre, dass Menschen, das so berührt, die Geschichte seit so vielen Jahren?
Also ich denke, es wäre eine andere Geschichte, wenn Jesus Christus als Erwachsener auf die Welt gekommen wäre. Weil dann wäre es ein Erwachsener, der sagt, ja, der muss es können. Aber beim Kind wird halt sichtbar die Bedürftigkeit. Das Kind schämt sich nicht, Liebe anzunehmen. Das Kind ist ehrlich. Das Kind ist direkt, das Kind braucht Hilfe und das Kind kann mit kleinen Sachen kann das Kind einem zum Lachen bringen. Und man kommt eben dann auch wieder halt zum Staunen. Und ich denke, alles, was mit Kind tut, hat uns Erwachsene auch sehr bereichern und beschenken auf einer ganz anderen Ebene. Auch wenn das Kind zum Beispiel absolut blödsinnige Sachen macht. Oder wenn das Kind lernt schreiben und Fehler schreiben tut, oder wenn das Kind lernt laufen. Der Mut, ich kann es und ich probiere es und ich gehe um, ja, dann kann ich halt nochmal probieren. Es geht vorwärts, ich will. Und ich will und ich kann es, weil der andere mir eben auch helfen tut. Mhm. Und ich denke, das ist mit dem Grund, warum Weihnachten so bei den Leuten immer noch und auch zu Recht eine Wirkung hat. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man das entsprechend eben auch pflegen tut. Oder? Und nicht, für ein Schlusszeichen, irgendwelches Fertigprodukt. Mhm. Das Kind, ich meine, eigentlich ist es ja absurd. Der Mensch ist das unvollkommenste Wesen, das auf die Welt kommt. Mhm. Wenn ein Ross auf die Welt kommt, eine Kuh auf die Welt kommt, also ein Kälbli, das geht raus und nach wenigen Augenblicken läuft das umeinander. Der Mensch braucht, weiß ich wie viele Wochen, Monate, bis es auf den eigenen Beinen steht, selbstständig, und bis es laufen kann. Also da sind alle Tiere uns weit voraus. Mhm. Also der Mensch ist sehr ein hilfsbedürftiges Wesen. Und ich denke, das spricht halt uns schon an.
Das ist sehr schön gesagt. Ich habe vieles rausgehört, jetzt auch aus dem Coaching-Bereich raus, wo ich weitergebe. Also du hast gesagt, du willst oder du kannst als Kind, also so, das ist ein gewisses Mindset, das sich da entwickelt, oder? Wenn man auch den Rahmen bietet für die Kinder, wir haben das Staunen wieder, oder? Das Wunder, oder? Wo die sehen. Ich erzähle noch viel auch die Geschichte, die ich von Gerald Hütter, die mir so eingefahren ist, wo er gesagt hat, wie viel, dass wir denn die Kinder irgendwann, wenn sie eine Grösse sind, zählen, und weil wir jetzt als Erwachsene noch irgendwo hin müssen, einen Task haben, zählen wir ja das Kind, und sie will vielleicht das Blümchen anschauen, das wir vorhin gehört haben, oder in die Gumpe reingumpen, und wir müssen aber an einen Termin, und du gibst ja dann dem Kind das einfach das Gefühl, in dem Moment, das ist nicht richtig, in dem Moment, wo es ist, oder wie es ist, oder? Und zählst es dann daraus raus, also das finde ich immer wieder so, das höre ich jetzt hier auch raus, oder? Dass ich dürfen Kind sein, und dass man ihnen den Rahmen bietet, dass sie dürfen, ja, eben staunen und die Wunder sehen, und wir werden so schnell ja noch in der Schule und im Beruf in etwas reingedrückt, in Anführungszeichen, wo wir die Möglichkeiten nicht mehr so haben, je nachdem, wie man durchs Leben geht. Wie erlebst du die Weihnachtszeit aktuell? Was spürst du bei den Menschen, die in den Gottesdienst kommen? Was sind da für Fragen, die sie beschäftigen?
Also für viele Menschen ist Weihnachten schon die Zeit, wo man auch merkt, sie suchen Geborgenheit, das Miteinander, und sie suchen das Füreinander, das Dreizehn. Und da dabei eine gewisse Aversion oder Aggression zum Teil gegen die wahnsinnige Anonymisierung, wo wir pflegen tun, das allein sein müssen, und da dabei eben auch das Bewusstsein, dass viele Menschen keine Freundschaften mehr haben. Und Freundschaften wirklich richtige Freunde gemeint. Und sie wirklich allein sind. Und sie suchen eine Sehnsucht von einem Miteinander und Füreinander. Und ich hoffe einfach immer wieder, dass Weihnachten das neu etwas bewegen kann, die Tore, oder die Leute wieder dafür ein bisschen mehr öffnen wieder. Aber mir leidet in unserer Gesellschaft, das ist tragisch vom 21. Jahrhundert, wir haben angebliche soziale Medien, aber wir haben dermassen viel nebeneinander und nicht miteinander. Man lebt im gleichen Wohnblock, und man weiß nicht einmal, wie der andere heißt, die andere Familie. Mhm. Man hilft nicht mehr bei einfachen Sachen über die Straße. Man lässt Türen einander zutätschen. Ja, ich gehe durch Türen geht zu, spielt mir gar keine Rolle, wer hinter mir ist. Das sind so Kleinigkeiten, und wo ich sage, unsere Gesellschaft muss sich wieder ändern, ein Füreinander und ein Miteinander.
Ja, umso wichtiger die Präsenz im Moment, wo ich mittlerweile recht stark wahrnehme. Wenn ich das letzte Mal bin ich aus Brot holen, und dann ist jemand, den ich kenne, und an dem Heu gesagt, wie geht's? Und dann sagt, ja, gut, aber er ist schon nicht mehr bei mir gewesen, er ist eigentlich beim Brot gewesen, wahrscheinlich schon bei der nächsten Task, dass er jetzt mit dem Brot noch dort und dort hin will. Also das ist gar nicht bei mir gewesen, die Präsenz. Mhm. Und dann bin ich so dort und beobachte das, und dann wollte ich noch mal abholen, wo er gekauft hat, hey, und sonst, wie läuft's? Und du hast gemerkt, er ist gar nicht mehr bei mir, er ist schon weiter, oder? Das Next, Next, Next. Und ich bin jemand, der sehr stark das auch prägt ist, vom Leistungssport nach natürlich. Immer der nächste Schritt, höher, weiter, schneller. Und so jetzt da den Gegenpol kennenzulernen, zu beobachten, wie das bei den Leuten ist, leider ja zum Teil sehr erschreckend, weil sie wirklich nicht da sind. Ausser, es tut weh. Ich denke immer, wenn es weh macht, wenn sie Beschwerden haben, dann kommen sie, und dann brauchen sie dich. Und ja, vielleicht auch so als Anregung für all die, die zuhören, oder? Mal wirklich die Präsenz, wenn ich gehe posten, dann bin ich in dieser Bäckerei drin. Und ja, ich wollte das Brötchen kaufen, aber es hat ja auch andere Menschen dort, es ist die Bedienung da, wie respektvoll, wie wertschätzend kann ich mit denen umgehen. Und nehmen wir halt kurze Zeit für einen Schwatz. Natürlich ist es schwierig, manchmal in die Tiefe zu gehen, wenn so ein Smalltalk kommt. Aber gleich hat das für mich auch mit Respekt zu tun, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir? Oder die Frage bekomme, probiere ich auch zu antworten. Ich sage, hey, es geht mir nicht gut. Und das finde ich auch spannend, wenn ich denn das sage, dann manchmal kommt eine Reaktion, was, dir geht es nicht gut. Wir sagen immer, all gut, oder? Und so weiter, das geht in das Thema. Und ich finde das immer sehr spannend, einfach so die Präsenz wahrzunehmen.
Ja, dann hast du eben noch Glück, wenn der andere so reagiert.
Ja, nicht immer.
Weil ich habe dann auch schon erlebt, dass Gegenüber dann gesagt hat, oh, das ist aber gut, oder? Obwohl es gegen das andere gesagt hat, es geht mir nicht gut.
Ja, das ist verrückt. Ja. Also das ist dann nochmal eine Scheibe.
Aber beim anderen, einmal zurück, letztens hat mir eine Grossmutter erzählt, die ist mit ihren 3 Enkelkindern, 3, 5 und 7, auf Zürich gegangen und hat den grossen Christbaum im Hauptbahnhof in Zürich wollen anschauen. Das ist so eine Tradition von ihnen. Und das ist das erste Mal, wo alle 3 Enkelkinder dabei waren. Und dann hat sie erzählt, auf das Mal haben ihre Kinder, also ihre Enkelkinder, ganz automatisch sich gegenseitig die Hände gegeben. Und sie hat gestaunt, was soll jetzt das? Bis sie dann gemerkt hat, es ist ja so eine riesige Menschenmenge herum, dass die 3 Kinder gemerkt haben, wir wollen uns nicht verlieren. Mhm. Und wir heben einander. Und das ist für mich ein schönes Zeichen, eben wie Weihnachten, wo ich sage, was wollen die Leute? Sie wollen die Leute an der Seite wieder finden, wo sie heben. Und das fehlt vielen. Mhm. Und das ist eben schade, dass man das wegtut oder nicht mehr pflegen tut. Und das hängt natürlich auch zusammen mit, das ist Weihnachten halt auch ein Wegkommen von der sogenannten Hektik, die wir haben. Ich muss schnell noch dort. Das muss ich noch, das noch, das noch. Ja. Weihnachten ist auch das Fest von der Entschleunigung.
Ja, darum, das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Moment, gehe ich in mich, nehme Zeit für mich in die Stille, ob jetzt allein, man kann ja auch zusammen still sein, man muss ja nicht immer auch reden und so weiter. Ja. Ich war übrigens am Hauptbahnhof am letzten Sonntag. Also ich finde es gar nicht schön, nicht, weil sie es gemacht haben, also der grosse Christbaum, da kannst du nur umeinander hocken, dann werden Fotos gemacht und dann ist sogar ein Security-Man ist dort, der einem dann wieder von dem, ich glaube, es ist ein Kutscher, drauf holt, da dürfen die Nächsten drauf hocken, zum Fotos machen vor dem Christbaum, und es ist wirklich sehr eng, es sind mega viele Leute, es wird gegessen, getrunken, es wird vor allem konsumiert, und im Hintergrund, manchmal läuft noch so ein bisschen Weihnachtsmusik, das hat mich ein bisschen abgeholt. Aber sonst ist es ja schon nicht das Bild, das ich schön finde jetzt für mich an Weihnachten. Und darum vielleicht die Frage, brauchen wir in dieser verrückten Zeit eigentlich Weihnachten im ursprünglichen Sinn mehr denn je?
Also ich denke, es ist dringender, als man meint. Man muss aber auch den Mut haben, das wirklich wieder einmal zu sagen und dazu auch zu stehen. Und in unserer Gesellschaft darf man ja das nicht zeigen, dass ich etwas brauche. In unserer Gesellschaft muss man alles selber können. Und darum sage ich, Weihnachten ist viel wichtiger, als man meint, weil es ist wirklich das Zeichen, ich brauche den anderen, ich brauche das Dasein und ich brauche wieder Zeit für mich selber auch. Und ich brauche auch Zeit, damit ich Mitmenschlichkeit mit den Mitmenschen auch leben kann in der Gemeinschaft. Und für das brauche ich aber Zeit. Ich meine, viele Leute sagen ja, Weihnachten ist das Fest von der Familie. Ja gut, das gehört auch dazu. Aber wenn ich das Fest in der Familie mache, dann brauche ich Vorbereitung. Dann muss jemand sich überlegen, was mache ich, essen, trinken und wie dann wir uns unterhalten. Und dann heisst das aber auch, jeder gibt ein bisschen etwas ein, damit ein Gemeinschaftserlebnis wieder entsteht. Und das funktioniert nicht über Computer, über Fernsehen, über Internet. Gemeinschaft entsteht im persönlichen Kontakt. Und der persönliche Kontakt, der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht es gegenüber. Und darum sage ich, Weihnachten ist viel wichtiger, als man meint.
Also ich bin ganz sicher, dass das Pendel, das jetzt vielleicht langsam an einem Pol ist, von einer Seite, von dem ja, Digitalen, dass das irgendwann zurückkommt. Und viele Leute, man merkt es jetzt schon, das Analoge wieder wollen. Die Frage ist halt, ob man es uns auch ermöglicht, indem wir natürlich alle unsere, sagen wir, Folge von Berufen geredet, wenn die Berufe all digitaler wären, wird es irgendwann schwieriger, analog wieder sich zurück, also heisst auch nicht zurückentwickeln, aber einfach, dass das auch Raum hat, dass man einander live gesehen und trifft. Also zum Beispiel auch der Podcast. Ich bin auch schon gefragt worden, ja, machst du das remote? Und ich sage, nein, der Podcast, der findet nur im 1:1 statt. Ich komme noch einmal hin oder du kommst zu mir. Und sonst mache ich keinen Podcast. Ich will mein Gegenüber sehen und spüren auch, oder? Ich finde das mega wichtig.
Ja. Weil es ist ja die Reaktion, oder? Ich sehe ja Mimik, ich sehe die Augen. Ich sehe die Reaktion, und dann kann ich sagen, da ist etwas nicht so verstanden worden. Oder es wird das und das, könnte man vielleicht noch anders formulieren, damit es klarer ist. Weil wir brauchen ja nicht nur das Wort, wir brauchen auch Gestik, wir brauchen Mimik. Und das trifft sehr viel an, weil mit dem Wort ich kann das Gleiche sagen und mit der Mimik kann ich genau das Gegenteil ausdrücken.
Ja. Was meinst du, was würde Jesus heute von uns als Kirche, als Gesellschaft erwarten?
Ich denke, er würde erwarten, dass man ein bisschen mehr mit offenem Sinn durch die Welt durchgeht und wieder mehr Ehrlichkeit zeigt und zu dem steht, wo man auch sagen will und tun will. Und nicht anderen Leuten nach dem Maul schnurren oder nach dem Maul reden, nur damit man angeblich ein besseres Licht hat oder im besseren Licht dargestellt wird. Ja, mehr Ehrlichkeit und mehr Offenheit und damit auch Basis von Vertrauen zueinander. Weil nur wenn ich ehrlich bin, kann ich Vertrauen haben. Und wenn ich kein Vertrauen habe, ja, dann besteht keine Gemeinschaft, jede verkehrt.
Ja, wenn ich so eine Hypothese rumstelle, wenn wir ehrlich sind, ist Weihnachten heute mehr ein Marketing-Event als Heiligsfest. Also wir haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Es geht nicht darum, das zu vertiefen oder auseinanderzunehmen. Aber dürfen wir die Hypothese so ein bisschen in den Raum stellen? Oder kann man sie mit Jein beantworten?
Also ich muss jetzt schon sagen, wenn ich anschaue, wenn Weihnachten anfängt mit den Geschäften,
ja, Ende Oktober nach der
dann muss ich ehrlich sagen, Weihnachten ist aus geschäftstechnischer Sicht dann vorbei, wenn das eigentliche Weihnachtsfest eigentlich kommt. Also am 4. Adventssonntag, in gewissen Regionen hat man dann einen grossen Ausverkauf und, Aber bis dorthin ist alles dermaßen vom Kommerz beladen, dass man sich schon fragen muss, ist man sich noch bewusst, was eigentlich der Sinn ist. Und danach denke ich, dann kann wieder das führen kommen, was wirklich trägend ist. Oder? Aber die Verkommerzialisierung, das ist leider eine Untugend, die wir Menschen haben und die schade ist. Aber irgendwann kommt es wieder zurück.
Also das Pendel wird zurückschwingen, ja. Das ist Natur, bin ich ganz sicher. Gibt es einen Moment, wo dir persönlich der Glaube an Weihnachten schon mal ins Wanken geraten ist?
Ja, ich hatte ein Erlebnis, das war um Weihnachten herum, von einer Familie, die den Entscheid fällen musste, dass ihr Kind sterben lässt. Das ist auf die Welt gekommen und das Kind hat keine Speiseröhre können. Also das heisst, der Mund ist die Nahrung rein, also die Muttermilch, und ist dann stehen geblieben. Und der ganze Hals bis zum Magen aber ist nichts umeinander gewesen. Und das ist nicht so einfach gewesen, mit der Familie dann zu begleiten. Im Entscheid, in Zusammenarbeit mit den Medizinern, damals vom Kinderspital in Zürich, der Entscheid zu fällen, wir lassen das Kind sterben, weil es nicht überlebensfähig sein wird. Von dem her. Und das hat einem schon die Frage dann aufgeworfen, muss jetzt das sein? Ja. Wir hatten dann Glück gehabt, dass die Familie ungefähr 2 Jahre später hat die Familie ein Kind bekommen, das gesund war. Mhm. Und wo all die Fragestellungen nicht gekommen sind. Oder? Und das Glück von dem her, weil das der Familie sehr geholfen hat, sich neu zu orientieren und neu darüber hinwegzukommen. Mhm. Und aber sie haben ein Ritual entwickelt, wo schön war, dass das Kind, das sie sterben lassen, soll ich sagen, irgendwie immer präsent war. Ja. Also sie haben wirklich aus dem negativen Ereignis aus etwas sehr Positives gemacht. Aber da fragt man sich dann schon, was, weil das Kind kann ja nichts dafür. Es kann wirklich nichts dafür. Warum habe ich jetzt den Defekt? Oder? Und alle Ärzte sind gestaunet und massenhaft Untersuchungen. Also, von dem. Aber das ist eines von diesen Ereignissen, wo man sich schon fragt. Ja.
Ja, da gibt's also, man kann natürlich auch Kriegsregionen gehen und so weiter. Da gibt es so viele Beispiele, wo ich mir die Frage stelle. Oder auch wenn ich bei mir Leute habe in der Praxis, die dann gewisse Probleme haben, das physische oder mental, und dann schaut man das ein bisschen an. Ich probiere das immer ganzheitlich anzuschauen, dann ein bisschen auf den Ursprung zu kommen. Und dann ist das manchmal dann, nach meinem aktuellen Wissen, vielleicht einfach so ein Lebensthema, wo die, ich rede jetzt von der Seele, sich das wahrscheinlich so ausgesucht hat. Ich weiss nicht, wie es ist, wenn man, oder vielleicht darfst du gerne deine Meinung noch äußern dazu, wenn du jetzt zum Beispiel Trisomie 21 auf die Welt kommst. Warum ist das so? Klar gibt es gewisse Sachen, wo das natürlich gewisse Lebensweisen der Eltern natürlich nicht helfen, aber die können auch gesund sein und es gibt trotzdem so ein Kind. Und dann denke ich manchmal für mich schon, wenn ich dann ein bisschen rauswitsche, hey, die Seele hat sich vielleicht mal die Erfahrung ausgesucht, so also auf die Welt zu kommen. Ich weiss nicht, gehst du in Resonanz mit so etwas? Oder hast du sogar Geschichten dazu?
Also dort ist halt, im Studium haben wir manchmal über diese Sachen diskutiert. Mhm. Und einer von unseren Professoren, der ist dann Dogmatikprofessor gsi und er ist schlussendlich auch Kardinal geworden, der hat dann einmal gesagt, ihr seid Theologen und Seelsorgende, stellt nicht die Frage, warum, sondern stellt die Frage, wozu. Auf die Warum-Frage werdet ihr nie eine klare Antwort bekommen. Das sind Spekulationen aus der Naturwissenschaftler Seite aufgrund von dem Virus mit dem und dem. Aber das nützt euch nichts. Aber wenn ihr fragt, wozu, dann ist die Fragestellung, was kann ich mit dem, was ich habe, was kann ich mit dem machen? Und ich habe eine Menge Kinder oder Erwachsene, die schwere Krankheiten haben oder die Trisomie haben und so. Die haben, ich habe die ganz anders kennengelernt, mit dem Blickwinkel. Und staune daneben, warum jemand das noch kann. Oder einfach das Beispiel, ich kenne jemanden mal, der hat als Kellner gearbeitet, in einer Institution, die für diese Menschen da war. Der ist immer belächelt worden. Und dann bin ich extra mal dort reingegangen, ins Restaurant gegessen. 12 Leute. Und dann die Bestellung aufgenommen. Vorspeis, Hauptspeis, Dessert, Getränk, Kaffee. Schnaps oder nicht Schnaps? Und einer von diesen Gästen, der von mir dort war, hat der Kellner gefragt, Entschuldigung, könntest du einen Zettel nicht zum Aufschreiben? Und dann sagt er, wieso? Das kann ich. Der Herrgott hat mir ein Hirn nicht gegeben. Und der andere, der gefragt hat, ja, das glaube ich ja nicht. Und hat er angefangen zu wetten.
Okay.
Und dann ist er gekommen, hat den ganzen Abend serviert. Ja. Alles, ohne zu fragen, am richtigen Mensch gegeben.
Sogar noch.
Ja. Ohne zu fragen. Und der andere, der hat, ich weiß nicht, wie viel verloren. Ja. Und dann sagen, wozu? Es geht, jeder hat eine andere Begabung. Und dann muss man sich ja fragen, was ist denn angeblich gesund? Das ist nicht immer das gesund, was wir meinen, was gesund ist. Überhaupt nicht. Und ich kann mich viel von Sachen beschenken lassen, wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass das von der oder der Person, wo die und die Krankheit hat. Aber, ja.
Sehr schöne Botschaft, die da dahinter steckt. Wie kann Weihnachten heilsam sein, auch wenn Familienbeziehung schwierig ist, toxisch oder sehr distanziert oder die Menschen allein oder einsam sind?
Manchmal braucht es einfach das Glück oder die Fügung, dass man irgendwo ist und jemand sagt irgendein Wort oder macht eine Geste, die beim anderen sehr viel bewirken kann. Und dann sind wir halt wieder wie vom Anfang, das Offensein für einen Augenblick und wahrnehmen und nicht einfach engstirnig durchgehen und jetzt darf nur das und das passieren. Und das habe ich vielmal erlebt. Wir haben ja oft Leute von Weihnachten bis Taufe des Herrn ganz die Krippen anschauen. Und ich habe das schon zigmal erlebt, dass Leute in der Kirche drin gesessen und einfach vor der Krippe gehockt sind oder gestanden sind. Und dann ist irgendwie ein Kind gekommen und hat irgendeine Bemerkung gemacht zu dieser Krippe. Sei es, dass der Jesus am falschen Ort liegt, sei es, dass Maria oder Josef blöd stand oder was auch immer. Aber aus Kindersicht. Und dann haben die Leute, die dort waren, darauf reagiert. Und dann sind Gespräche entstanden. Oder Kinder sind auf alleinstehende Leute, die allein dort waren, sind einfach in ihrer Natur auf die Leute zugegangen. Und ja. Ohne jegliche Hemmungen. Und ich denke, die Offenheit. Man muss aber halt den Mut haben, an diesen Ort hinzugehen. Und ich kann nicht erwarten, in der Wohnzimmer daheim, dass jemand bei mir geklopft kommt. Dann funktioniert es nicht. Es gibt auch, das haben wir da zwar jetzt nicht in der Schweiz vor der Pfarrei angeboten, es gibt sogenannte Waldweihnachten oder sonst Zusammenkünfte, wo man sich begegnen kann. Oder da jetzt bei uns, ist jetzt nicht Waldweihnacht, aber wir haben zum Beispiel das Adventsfenster. Das kann auch Begegnungsort sein, wo man ja, mit Leuten, die man gerne nicht kennt. Und dann kann etwas Neues entstehen.
Ja, das ist, also da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, oder der Treffpunkt, wo du gesagt hast, wir früher haben wir sich in der Kirche getroffen. Ist das die Möglichkeit gewesen, oder? Und die ist immer noch da.
Ja.
Wie bereitest du dich als Pfarrer jetzt so ein bisschen innerlich auf die Festtage vor? Wo ja doch, die werden irgendwo intensiv für dich, oder sehr intensiv. Aber auch schön, also wie du vorhin gesagt hast, das gibt dir ja auch viel.
Also meine Vorbereitung beruht einerseits jetzt mit dem Adventskranz anhand der Kerzen, wo sagen, jetzt ist der zweite, jetzt kommt der dritte Advent und.
Also nicht mal vier auf einen ist.
Ja, schön der Reihe nach. Und dann natürlich die entsprechenden Bibeltexte führen und anhand der Bibeltext mir Gedanken machen. Und was ich noch gerne tue, das sind so alte Geschichten lesen von Weihnachten. Also kurze alte Geschichten, wo nicht richtige Weihnachtsgeschichten sind, also nicht aus der Bibel, sondern wo irgendjemand geschrieben hat zum Ereignis von Weihnachten. Mhm. Zum Beispiel der Lieblingsautor dort ist für mich der Karl-Heinrich Wackerl. Der hat so lustige Geschichten, was um Weihnachten herum passieren tut. Oder? Und ich finde das auf symbolische oder ja, lustige Art und Weise kurz ein paar Eigenheiten wieder vorbringen. Oder?
Wie feierst du Weihnachten jetzt persönlich und was wünschst du dir?
Also Weihnachten feiere ich nebst dem Gottesdienst traditionell mit einer Käsefondue.
Ja,
okay. Das ist sicher leiden, ja. Das ist traditionell eigentlich bei mir. Das kommt von der Jugend nachher, wo wir auch in der Familie, das kann, da merkt man halt, da kommt die alten Sachen führen. Den Gottesdienst, dann für mich einfach Zeit nehmen. Und Wünsche, da ich mir schon mehr Ehrlichkeit und natürlich in heutiger Zeit mehr Frieden und dass endlich die verschiedenen vielen Kriege, die wir haben, die entsprechenden Machthaber endlich den Mut haben, die auch mal zu beenden, und zwar in der Fairness und nicht, indem ich am anderen etwas aufdrücke. Mhm. Und Ukraine ist, alle sagen, die Ukraine ist einer von den Kriegen. Wir haben in Afrika, wir haben an vielen anderen Orten und die gehen unter und die vergisst man. Mhm. Und dort sollte man mehr den Mut haben, und das wünsche ich mir, den Mut haben, mehr für den Frieden einzustehen. Mhm. Ja.
Da sind wir schon bei den Werten angelangt. Ich finde das etwas mega Wertvolles, wie man sagt schon, wenn man ja, irgendwo seine Werte kennt und auch Bedeutung. Was bedeutet der Wert für mich? Ist ja dann nicht gleich, vielleicht bedeutet für mich gegenüber der Wert etwas anderes. Welche drei Werte sind dir heilig? Und wie erlebst du sie?
Also für mich wichtig sind Wertschätzung und damit halt die Wertschätzung in der Liebe drin. Dann ist, was ich halt immer sage, die Ehrlichkeit. Und der andere Wert ist halt versuchen, den Mitmenschen so zu nehmen, wie er auch ist. Mhm. Und nicht den Mitmenschen zu dem machen, wo ich ihn auch haben will. Mhm.
Dass der Mitmensch als Subjekt behandeln in das Objekt. Das habe ich von Gerald Hüther. Ich finde, das hast du erst gerade bei der Pracht im Sport, im Podcast. Das, auch bei den Kindern, oder? Die Kinder, ich habe das kurz angeschnitten mit der Gunte, oder? Das Kind darf können in die Gunten reingumpen und lernen daraus. Und wir sind einfach gerne der Rahmen, sind irgendwo außen dran, für wenn es umgeht, wenn es weh tut. Aber es darf die Erfahrung machen. Und wir tun sie nicht drücken oder stoßen oder ziehen, sondern irgendwo mutig inspirieren, begleiten.
Ja, man soll eben nichts anderes machen. Wir haben mal eine Familie zu einem gesagt, auf Hausbesuch, wohlgemerkt taufe. Das Kind war nur 2 Monate alt. Und auf das Mal fragt der Vater mich, wo ist das nächste Gymnasium? Und ich, wieso? Ja, ich muss wissen, wo mein Kind später in die Schule geht. Mhm. Und dann musste ich sagen, ja, lassen Sie doch Ihr Kind sehr Kind sein. lassen sie in die Schule gehen und dann merken sie, dann, ob ihr Kind handwerklich begabt ist oder was auch immer. Aber ein zwei Monate alter Kind, also sehe ich zumindest sehe es nicht an, was das in der Fähigkeit hat diesbezüglich. Und dann fragt man sich halt dann schon, ja, eben zehrt Silo. Und der andere dann zu dem helfen, wo er selber eben auch ist. Das ist ja in allen Gemeinschaften oder Beziehungen. Ein guter Freund ist nicht derjenige, der mir nach dem Schmul redet. Ein guter Freund oder eine gute Freundin ist diejenige Person, die mir die Meinung sagt, nicht um mich fertig zu machen oder über mich zu bestimmen, sondern mir zu helfen, zu überlegen, ist das oder jenes für mich richtig.
Ja. Wenn es dann mal zu Ende geht, glaubst du an das Leben nach dem Tod?
Da glaube ich schon dran, ja. Weil sonst würde ich sagen, wäre meine ganze Berufung auch daneben. Nein, da glaube ich schon dran. Und ich denke, der Herrgott wird für mich schon irgendwo ein Plätzchen haben. Ich weiß nicht, welches, aber ich denke, er hat eins.
wenn etwas kannst, könntest du mitnehmen, so in das Lunchbüchsli, welche drei Sachen würdest du mitnehmen?
Also jetzt meinst du zum Himmel? Oder
ja,
zum,
wenn jetzt dürftest irgendetwas, es muss ja nicht etwas Materielles sein, wenn einfach etwas dürftest noch mitnehmen in das nächste Leben, welche drei Sachen wären das?
Also das eine wäre sicherlich schlicht und einfach ein Danke.
Ja.
Und das andere wäre, das ist aber schwierig zu mitnehmen, das Vertrauen. Und das Dritte, einfach vor Symbolik her, das wäre sehr wahrscheinlich, das sieht man im Radio oder da jetzt halt nicht, das wäre der Stein dort drin. Das ist eine mexikanische Geode. Die sieht aussendurch wahnsinnig grob aus. Und die ist in der Mitte auseinandergeschnitten. Und dahinter und in der Mitte drin, wenn man es auseinanderschnitt, kommt wunderbar schöne Steine führen. Und die glänzen schön.
Ja.
Also das Dritte ist für mich eben etwas, was äußerlich sehr abstoßend sicher hat im Inneren einen wahnsinnig schönen Wert.
Ja. Welches Zitat hat für dich viel Wert, wo dich inspiriert, dir einmal mal wieder geholfen hat?
Also eines von diesen kurzen Zitaten, das ist für mich Carpe Diem, ist ein lateinisches Wort, das zum Ausdruck bringen wird, nütze den Tag. Aber man kann es auch übersetzen, genieße den Tag. Und ich finde, dass die Doppelseitigkeit finde ich sehr wichtig und sehr schön. Nämlich eben, ich darf das Leben geniessen, aber ich soll mit dem Leben auch etwas machen. Also, und ich kann nicht etwas machen mit dem, was in Zukunft ist und mit der Vergangenheit noch weniger. Ich kann nur mit dem Augenblick etwas machen. Also Carpe Diem, ja.
Das triggert mich ganz leicht, weil ich bin einer, der viel nützt, macht, aber ich habe Mühe mit Geniessen. Das ist etwas, was ich nicht gelernt habe. Ich weiss schon, was abläuft, also die Neurotransmitterausschüttung im Hirn, wo man könnte, wenn ich das könnte anregen könnte, aber ich bin auch meine Muster innen nicht gefangen, wo ich eher das mache, dass die Vorfreude, die Dopaminausschüttung und ich dürfte ein bisschen mehr Serotonin ausschütten, ein bisschen geniessen, die Momente auch geniessen, jetzt zum Beispiel hier mit dir im Podcast, die Präsenz und ja, das ist noch so, es gibt mir jetzt gerade noch etwas mit auf den Weg, das ich da gerne mitnehme. Herzlichen Dank, lieber Kurt.
Bitte gern geschehen, danke auch.
Für die Einstimmung in die Weihnachtszeit. Ganz fröhliche Weihnachten wünsche ich dir natürlich dann und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern zuhause. Gibt es noch so ein Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Nein, ich denke, wir haben viele Messages gegeben.
Das war viel, ja. Ich habe noch einen Buchtipp, wo man vorangekommen ist, wo ich irgendwann noch ein bisschen drauf einsteigen wollte, Anführungszeichen, Schlusszeichen. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Ich fand, ich möchte den am Schluss bringen, also weil es gut zum Thema passt. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst von Neil Donald Walsh, «Gespräche mit Gott».
Nein, kenne ich nicht.
Ganz schöne Bücher, also wenn ihr noch kein Geschenk kennt für unter den Weihnachtsbaum, Band 1 und Band 2 finde ich ganz schön und es geht eigentlich darum, dass er sagt, das ist so passiert, das kann man jetzt hier dahingestellt lassen. Der hat, glaube ich, recht Probleme gehabt im Leben, auf verschiedene Weise, physisch, aber auch beruflich. Und dann ist er irgendwann angeguckt und hat gefunden, ich schreibe jetzt Gott einen Brief oder ich frage ihn jetzt. Und dann hat er anscheinend die Antwort gechannelt bekommen und hat dann daraus ein Buch geschrieben. Und der Gott redet eigentlich in dem Buch mit ihm und erklärt ihm dann eigentlich, wie man Gott kann sehen kann. Und das finde ich ganz schön, wie das dort beschrieben wird in diesen Büchern. Mehr erzähle ich jetzt nicht an dieser Stelle. Der Flow im Podcast gehört ihr auf allen möglichen Plattformen, wie Podigy, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar für 5 Sternchen. Und sonst natürlich immer um ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und Energie eine Wirkung zeigen, unsere Geschichten und Visionen euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen. Am einfachsten via Twint an 079 405 29 45 mit einem kurzen Vermerk. Dafür danke ich von Herzen. Danke dir nochmal, lieber Kurt.
Danke dir.
Und dann kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und singen zusammen Flowing Me and
Flowing You.